Also heute sitze ich wirklich kopfschüttelnd vor diesem Mikrofon. Das ist jetzt die 76. Moderationsversuchsfolge, in der ich irgendwie versuche, Worte aus meinem Mund zu pressen, die euch willkommen heißen sollen zu dieser neuen Podcast-Folge von Okay Cool. Und ich muss immer wieder auch an Jesus denken, der vom Berg hinunterstieg, um seine 10 Gebote abzuliefern. Ich glaube, es war nicht mal Jesus. Ach du liebe Zeit, jetzt habe ich direkt auch noch meinen katholischen Eltern enttäuscht. Jedenfalls, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Mein Name ist Dom Schott. Für alle, die es nicht wissen oder für diejenigen, die es vergessen haben, das ist hier ein Podcast. Und wie das nun mal so ist, habe ich für diesen Podcast eine Person eingeladen. Jede Woche, das ist so die Idee von diesem Format, spreche ich mit einem Menschen aus der Spiele- und Medienbranche, horche da so ein bisschen ins Leben rein und guck einfach mal, wohin uns das Gespräch führt. Meistens habe ich schon zumindest ein paar Fragen überlegt, die ich unbedingt an diese Person stellen möchte, denn ganz oft sind es Menschen, die ich persönlich gar nicht kenne, aber unbedingt mal kennenlernen wollte. Und so war das auch heute, denn ich habe gesprochen mit der Katjana Gerz. Sie ist deutsch-amerikanische Schauspielerin, sie ist Comedian, man kennt sie vielleicht vom Neo-Magazin, man kennt sie von Berlin Late Night, sie hat auch einen Podcast, sie ist bei Rocket Beans, diesem 24 Stunden rund um die Uhr Livestream-Gaming-Kanal, Kosmos, auch hin und wieder vor der Kamera in verschiedenen Formaten. Und sie ist vor allem eine Persönlichkeit, das habe ich auch im Gespräch mit ihr gesagt, sie berauscht Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer unglaublich gnadenlosen, positiven Ausstrahlung, was ich vollkommen bemerkenswert finde und toll finde. Und darum zum Beispiel ging es heute um die Ursprünge dieser positiven Ausstrahlung und wie sie es schafft, auch an schlechten Tagen diese Stimmung trotzdem irgendwie echt zu halten, sich nicht verstellen zu müssen und eine ganz echte Freude und Positivität, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, auszustrahlen. Das war eines der Themen heute. Das war super spannend. Ich habe mit ihr aber auch darüber gesprochen, wie es war, damals bei den Rocket Beans zum ersten Mal tatsächlich aufzutreten. Denn auch das, wer diesen Kanal so ein bisschen verfolgt, war ein relativ großer Schritt. Das ist so ein relativ von außen wirkend sehr eingeschworener Kreis von Fans, die auch schon seit Jahren sich untereinander kennen und auch natürlich auch die Moderatoren kennen. Und da ist es für neue Gesichter immer so ein bisschen tricky, da reinzukommen. Und dieser Herausforderung musste sich auch Katjana stellen. Und das war auch sehr spannend, mal ihre Perspektive dieser Geschichte zu hören. Wir haben aber auch viel gesprochen über Comedy, über Stand-up und was gute Stand-up ausmacht. Das ist tatsächlich mehr gewesen als einfach nur ein Ausflug in eine trockene Theorie-Lektion oder so, sondern ich selbst, das werdet ihr in der Folge dann auch hören, spiele schon seit geraumer Zeit mit dem Gedanken, mein ach so schlimmes Schicksal, von dem ihr in der Folge mehr hören werdet, mal zu Papier zu bringen und mal mich auf die Bühne zu stellen und zu sagen, guck mal Leute, das ist mir alles passiert, jetzt lachen wir alle mal herzlich darüber. Ach ja, darum ging es heute in diesem Gespräch. Es war ein sehr schönes Gespräch und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich hoffe, man kann davon irgendwas mitnehmen und wenn es am Ende nur das Gefühl war, einem interessanten Dialog gelauscht zu haben. Bevor ich euch in diese Folge entlasse, noch ganz kurz ein organisatorischer Hinweis für diejenigen, die schon länger mit dabei sind, die werden es schon wissen, aber ich sag's gerne trotzdem nochmal. Okay, cool, das ist ja von mir so ein Freizeitprojekt eigentlich noch. Das heißt, zu diesem Podcast gehört auch ein Magazin. Auf okcool.space kann man das lesen. Da gibt es auch Texte, die unregelmäßig erscheinen. Und ich möchte dieses Magazin gerne zu etwas ganz Tollem, noch etwas Größeren machen, mit mehr Podcast-Formaten. Und dafür brauche ich eure Unterstützung. Wenn ihr nämlich das hier gut findet, könnt ihr auf die Crowdfunding-Seite steadyhq.com gehen. Und da findet ihr meine Seite, okay cool, die man dann da unterstützen kann. Da könnt ihr einen Groschen beliebiger Größe in einen digitalen Hut werfen. Der Link dazu findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Das hilft einfach, dieses Ding hier etwas größer zu machen, etwas cooler noch zu machen. Aber selbst wenn ihr sagt, nö Dom, komm, ich höre da einfach nur zu, hab damit meine Freude, das ist auch vollkommen okay. Ich freue mich sehr darüber, auch beides, dass hier Menschen so viel Spaß damit haben. Ich habe schon viele nette Dinge gehört, die diesen Podcast betreffen. Auch ein paar doofe Worte, aber die habe ich auch noch mal ein bisschen breit getreten in der heutigen Podcast-Folge, mein Gespräch mit Katjana Gerz. Viel, viel Spaß damit. Wir hören uns im Anschluss der Folge noch mal ganz kurz. Schön. Das ist jetzt heute tatsächlich mein der erste wirkliche Höhepunkt dieses Tages. Es ist heute einer dieser Tage, vielleicht, du kennst das bestimmt auch, jeder Mensch kennt das. Du wachst auf und denkst dir, ich möchte eigentlich keinen meiner beiden Füße vor das Bett setzen. Ich möchte eigentlich heute dort bleiben, wo ich jetzt bestenfalls 8 Stunden geschlafen habe. Und das ist jetzt also der Moment dieses technischen Signals, es funktioniert alles und dass du natürlich da bist, da denke ich mir, es ist schön, es ist gut, es hat was geht doch nochmal aufwärts.
Oh Gott, aber diese Tage, wo man die ganze Zeit nur im Bett sein möchte, hatte ich gestern. Also, wo ich aufgestanden bin und dann mich sofort wieder ins Bett gelegt habe.
Oh, das heißt, du konntest es auch machen. Du hattest nicht an einem Tag irgendwelche Dinge, die du verschieben musstest, sondern du konntest knallhart den Betttag durchziehen.
Nee, ich konnte es nicht so richtig durchziehen, aber ich habe es halt dann 1000 Mal erwähnt, je nachdem, wo ich war, dass ich gesagt habe, eigentlich bist du jetzt second choice. Eigentlich will ich im Bett bleiben und nur liegen. Und ich hatte eigentlich einen guten Tag, aber trotzdem war immer diese Sehnsucht nach irgendwie nach meinem Bett.
Gab es denn, also wenn du das überhaupt so weit sagen kannst oder willst, gab es denn einen Auslöser, wo du sagst, okay, du kannst es zumindest festnageln, deswegen kommt das? Oder war es einer dieser Tage, die ich zum Beispiel auch gut kenne, wo du dann im Bett liegst, schon mittlerweile dann 3 Stunden wach und denkst, eigentlich ist doch alles gerade gar nicht so schlecht und ja, trotzdem liege ich hier wie ein 8-Tonnen-Gewicht auf der Holzmatte?
Ja, ich weiß auch nicht, woran, was genau der Auslöser immer ist, aber es ist so, wenn man halt wenn man eine Routine hat und die Routine bricht und dann denkt man, also zum Beispiel jetzt so auch durch Corona und sowas hatte ich immer so dieses Sportrennen oder sowas und dann halt meditieren oder so ein Blödsinn. Und wenn ich dann den einmal so ein bisschen zu spät aufgewacht habe, denke ich so, ach, den Tag kann ich jetzt vergessen, oder? Und dann, der zählt jetzt auch nicht mehr richtig, deswegen kann ich noch ein bisschen länger auf meinem Handy gucken und dann so, ja, komm, dann hole ich das Essen zu mir ins Bett und so. Aber ja, woran, und dann die üblichen Gründe sind dann, ach, das Wetter.
Ja, ja. Aber übrigens, das Wetter, das ist auch so ein Ding, viele Leute hassen es, Smalltalk zu führen oder zu sprechen über Wetter. Ich liebe es total, über Wetter zu sprechen. Ich finde, das ist ein super relevantes Thema. Vor allem jetzt gibt es für mich immer dann sehr viel Gesprächsstoff. Ich hasse Hass ist ein großes Wort, aber es trifft jetzt zu. Ich komme super schwer klar mit Temperaturen jenseits oder diesseits, ich glaube, das ist jenseits von 22 Grad. Und das hänge ich immer Leuten gerne ans Ohr und freue mich dann immer auf ein Gespräch, das sich daraus entwickelt. Aber meistens kriege ich nur diese Blicke von, okay, es ist wirklich so weit, wir können nur noch über das Wetter sprechen, aber ich mag diesen Wetter-Smalltalk sehr, muss ich sagen.
Und aber du sagst, du kannst ab 22 ist dir alles zu heiß? Nein, was?
Das wird schwierig, doch, ab 22.
Ab 22?
Genau, es wird sehr, sehr schwierig. Das heißt, ich bin einer der großen Verlierer der Klimaerwärmung. Es ist sehr schwierig. Ich habe die Wetter-App noch vor unserem Gespräch offen gehabt. Heute ist nochmal ein richtig guter Tag in Berlin, so 20, 21 Grad mit Regen und Wolken.
Und das ist gut.
Und ab nächster Woche 25 Grad aufwärts. Es wird schwierig.
Du, weißt du, was ich hatte mal so eine App-Idee, die gibt's bestimmt schon, aber weil manchmal ich orientiere mich mit Wetter immer so, was ich anziehen muss. Weißt du, so, also manchmal die Zahlen, die sind dann immer so, also dann steht da Regen, aber man 30%, 60%, dass die immer so ungefähr sagen, anhand von wie das Wetter gestern war, dass die einfach schreiben, ein bisschen besser als gestern, ein bisschen schlechter als gestern. Das heißt, du kannst, also wenn man sich immer an dem Tag, den man schon erlebt hat, orientiert, finde ich, weil da, dass man sowas sagt, jetzt, gestern wird es ein bisschen kälter, also vielleicht noch eine kleinere Strickjacke dazu.
Ach, ich finde, das ist eine sehr charmante Idee. Und das könnte man sogar noch oben drauf packen. Also, das ist quasi mein Vorschlagspitch noch zusätzlich darauf, wenn du das an dein Team quasi weitergeben würdest. Und zwar, man könnte, wenn man die App zum ersten Mal öffnet, eine Reihe von Dingen reinschreiben, die man gerne macht. Also zum Beispiel Lesen, Schwimmbad, Gott, Kino, stimmt. Bücherei, du ahnst, worauf es hinausläuft.
Ja.
Und dann sagt die App nämlich nicht nur, guck mal, heute hier, ist ein bisschen wie gestern, nur ein bisschen schlechter, sondern es bastelt dir aus den Dingen, dass sie über dich weiß, was du selber reingegeben hast, deinen Tag zusammen und wenn du es mit deinem Kalender synchronisierst, kann es dir sogar noch sagen, guck mal, und hier könntest du noch einen Termin reinschieben, das würde dich nicht zu sehr beanstrengen. Das ist ja fantastisch.
Oh mein Gott, das ist fantastisch. Das ist richtig gut. Ich glaube, wir haben einfach, wir lassen das jetzt patentieren lassen.
Ja, dieser Teil wird rausgeschnitten. Ja. Und es wird einfach nur gepiept, weil ich finde, das ist auch wieder sowas, das trage ich jetzt wieder eine Woche mit mir rum, die Idee. Da denke ich jetzt drüber nach und das finde ich echt auch nicht schlecht.
Aber es ist halt für, weißt du, so, weil wenn, natürlich, wenn da eine Zahl steht, weiß man so ungefähr, weiß man ja schon, aber trotzdem ist es halt nicht genau, ob das jetzt 28 oder 26 sind, das sind schon so ein bisschen so, wo man halt anhand von, ja, von was du allem gesagt hast, ein bisschen bessere Orientierung hat. Wie heißt das App? Wie wollen wir es nennen? Wetter for you? Nein.
Das finde ich, Name ist immer ganz schwierig. Das finde ich immer sehr schwierig. Ich glaube, da fällt mir auf Anhieb, glaube ich, gar nichts Gutes ein. Da kann man ganz viel kaputt machen mit. Da habe ich immer so einen Anspruch, Das klingt, als würde ich jeden zweiten Tag mir irgendwie so ein App-Konzept aufschreiben. Aber das ist immer so, auch bei hier Starter-Pokémon wählen, war ich immer sehr oft versucht, denen einen coolen Namen zu geben. Aber ich bin dann oft hängen geblieben auf, ja, nicht umbenennen. So fühlt sich irgendwie auch komisch an. Ich weiß es nicht.
Oh Gott.
Aber ich muss noch mal einen Schritt zurück machen, weil dieses Wetterding, darauf wollte ich gar nicht hinaus, es fiel mir nur so ein. Ich wollte noch mal fragen oder beziehungsweise noch mal nachhaken in diese Richtung, als wir es davon hatten, manchmal wacht man auf und denkt, oh Gott, heute ist einer dieser Tage, die streiche ich rückwirkend aus diesem Kalender raus. Und worauf ich hinaus möchte ist, ich sehe ja immer wieder was du machst, ob es jetzt bei den Rocket Beans vor allem ist, wo dich ja auch viele Leute herkennen, oder wenn es bei Berlin Late Night ist oder bei ganz anderen Dingen. Und den Eindruck, den ich immer von dir bekomme, ist, wenn ich dir zuschaue, oh mein Gott, das ist so ein positiver Mensch, der Sonnenschein durch und durch, ja, sie ist im selben Raum, du musst eine Sonnenbrille tragen, es ist einfach krass, sie strahlt so viel Energie aus. Und was ich mich frage ist, du hast ja trotzdem diese beschissenen Tage, wie jeder Mensch auch.
Ja.
Wie ziehst du dich hoch? Also wie schaffst du es dann, dich in so eine On-Camera-Stimmung zu bringen wieder?
Drogen. Ne?
Ja.
Ganz viele Drogen. Nein. Also, der Mensch ist ja an sich immer sehr komplex. Das heißt, klar, auf jeden Fall habe ich auch diese Down-Phasen oder dieses, wo dann ich mich mit meinem eigenen Selbstmitleid umwälze oder wo ich irgendwie dann denke, das und das habe ich scheiße gebracht. Oder kennst du dieses, wenn man in der Dusche ist und oder nachts, bevor man einschläft, dass man denkt, oh Gott, vor 3 Jahren habe ich doch das und das gemacht oder gesagt und wie blöd ist das?
Voll. Voll.
Und wie die Frage zu beantworten, also ich glaube, wenn ich, wenn man on air ist oder wenn man halt sozusagen, ich glaube immer, wenn man was raustut in die Welt, versuche ich wirklich immer eher positiv zu sein. Weil erstens mir das hilft und zweitens denke ich, das ist Energie, die so einem selbst auch was gibt. Und es gibt so viel Scheiße. Es gibt so viele schlechte Sachen, dass es halt irgendwie, und das natürlich, wenn es unauthentisch, man redet immer von diesem blöden Wort authentisch und ich glaube, so mittlerweile ist der so durch den Schlamm gezogen, dieses Wort. Deswegen, ich weiß nicht, was authentisch und was nicht authentisch. Natürlich manchmal, wenn man jetzt irgendwo zu Gast ist oder sowas oder bei eine Fernsehaufzeichnung hat und dann eigentlich einen schlechten Tag hat, dann tut man ja schon so, dass man gut gelaunt ist. Aber ich glaube, grundsätzlich würde ich sagen, hilft es mir persönlich immer eher positiv zu sein in solchen Situationen, weil, wie gesagt, ich finde, meckern und sich über andere lustig zu machen, mag ich nicht so gern.
Ja.
Because that is always just like, es ist auch ein bisschen, ja, das kann man schon machen, aber genau, ich mache es nicht so richtig.
Also, dass du dich tatsächlich dann richtig so proaktiv selbst an diesen Berg hinaufziehst, statt den beiseite zu schieben oder zu ignorieren, das ist ja, finde ich ja sehr faszinierend. Das würde ich gerne können. Meine Strategie ist mittlerweile, also, ich meine, ich sitze jetzt nie so oft vor einer Kamera wie du, aber wenn ich mal hier und da irgendwie im Podcast eingeladen bin oder über irgendwas spreche, wo man mich unmittelbar sehen oder hören kann, versuche ich das mittlerweile so mit zum Thema zu machen. Also, ich habe auch hier kurz überlegt, soll ich davon erzählen, dass es heute bisher sehr schlecht verlief? Oder soll ich einfach weil wir irgendwas anderes ausdenken und dann so tun. Ich dachte so, nö, trage ich jetzt mal mit rein und guck mal, was damit passiert. Genau, und da habe ich die Erfahrung gemacht. Es gibt immer so 4% aller Leute, die dann sagen, ach, das ist ja jetzt aber auch da, das hätte er doch mal weglassen können, wenn es doch jetzt mal hier gerade irgendwie um Unterhaltung oder so geht. Aber die restlichen 96%,
oh Gott. Ja, ich habe es gerade auch aufgeschrieben.
Ja, ich danke. Die restlichen 96%, die sagen dann so, ach, guck mal, ich fühle mich so ein bisschen, ich möchte nicht abgeholt sagen, aber so ein bisschen doch, so ein bisschen abgeholt. So, da ist jemand, der ist halt einfach schlecht drauf und schiebt das dann so mit hinein. Und ich glaube, das Wichtige ist dann aber trotzdem, dass man nicht drauf hängen bleibt und dann diesen Ekelklotz, schlechte Laune in den Raum stellt und sagt, guck mal hier, schaut euch denn alle mal 90 Minuten an, so wie schlimm und hässlich alles ist, sondern mehr so, und jetzt setzen wir uns gemeinsam auf diesen kleinen, ekligen Kackhaufen und sprechen drüber oder lachen drüber.
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal lachen drüber. Ich glaube, wenn man so einen Luftballon hat, und der ist halt voller Luft, klar, wie ein Luftballon. Und sagen wir, das Symbol ist, also Luftballon ist das Metapher oder Symbol von dieses Negativen, angestauchten, was auch immer, was so einem manchmal auch super drin ist. Und wenn man sozusagen drüber spricht oder sich ein bisschen auch de facto lustig drüber macht, dann piekst man das und hat es so entwertet. Also so, dann ist man spricht es an, man versucht es nicht zu verstecken und dadurch entlüft, Metapher geht nicht so richtig auf, aber so piekst es rein und es ist weg. Also dadurch hast du es ja irgendwie auch einfach. Ich hatte gestern zum Beispiel, da habe ich mich mit einem Kumpel getroffen und wir eigentlich nette Zeit und man geht raus und wir haben irgendwie was geluncht, Nachmittagessen gegessen. Mhm. Und ich war einfach nicht gut gelaunt. Und dann, und ich habe dann halt einfach das erzählt und habe gesagt, irgendwie, ich bin halt aufgestanden und ich wollte im Bett bleiben und ich weiß nicht warum und so. Und man hat es einfach angesprochen und dann habe ich halt so gesagt, ja, ach, ich habe es halt einfach beim Namen genannt, so was ich, Selbstmitleid. Und dann habe ich mich ein bisschen über mich selbst lustig gemacht. Und dann dadurch hat es halt alles so entwertet. Das ist natürlich nicht das Problem gelöst. Und klar. Aber trotzdem war es so, ich konnte darüber lachen, wie du meinst. Oder er hat mich dann sozusagen ausgelacht. Und dadurch war es so, ah ja, okay, stimmt. We're all freaking out. Apes, Animals.
Das kann aber auch doll nach hinten losgehen, glaube ich. Also ich glaube, ich kenne dich ja nicht gut, wollte ich schon sagen, stimmt ja gar nicht, kenne ich ja gar nicht eigentlich. Aber ich kann mir auch vorstellen, man kann da mal versehentlich in die falsche Tür reinlaufen und dann merken, oh, dieser Effekt, dieses drüber lachen und es wird besser, stellt sich nicht ein, im Gegenteil. Ich fühle mich jetzt vielleicht noch mehr schlimmer. An die Wand gestellt, ist das was, wo du erfahrungsgemäß bei dir sagen kannst, nö, wenn mal drüber gelacht wird, dann ist das alles eigentlich in trockenen Tüchern, dann ist das alles easy.
Also ich muss nicht unbedingt easy, es hat mir sehr viel geholfen, also speziell als ich noch Stand-up gemacht habe in Amerika, war es so, das war wirklich, da habe ich mal eine super unerfolgreiche, es ging auch gar nicht so sehr um Erfolg zu sagen, so eine One-Woman-Show gemacht, so typical L.A. Loser Girl, eine Stunde lang nur über meine Probleme geredet und Leute gezwungen, Geld zu bezahlen, um mir zuzugucken. Aber rückblickend war das halt, genau, also da habe ich wirklich systematisch über wirklich Probleme, die man wirklich, also die wirklich auffällig sind, dass das ein Problem ist oder was schlecht gelaufen ist. Ja, also sowas wie, mein Freund hat mit der Nanny mich betrogen oder sowas. Mhm, und dann, oder also so solche, und dadurch, dass ich es halt so erzählt habe und da waren doch noch lustige Momente, die man dann rausgefunden hat, habe ich dadurch viel schneller damit umgehen können, glaube ich, weil man halt ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob es grundsätzlich um, jetzt gehen wir in so sehr psychologischen Richtungen rein, aber ob es grundsätzlich die ganz, ganz unten drunter, natürlich die Angst, alleine zu sein oder sowas, was wahrscheinlich in uns allen steckt, ob das jetzt durchs Lachen weg ist? Nein, wahrscheinlich nicht, aber dieses, sich darüber zu ärgern, dass mal ein Freund dich betrogen hat, darüber ist jetzt auch nicht mehr, das ist nicht mehr so wild, so.
Ich nicke ganz, ganz vehement, weil das, was du erzählst, kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe nach einem Beziehungsende von mir, war ich auch also triefend nass voller Selbstmitleid und oh Gott, die Weltschmerz, aus allen Poren meines Körpers trat sie raus und es war alles ganz schlimm. Und also es war wirklich schlimm, aber natürlich nochmal so für sich selbst traumatisiert, verklärt und alles ist furchtbar. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt, wie so ein gebrochener Dichter aus dem 18. Jahrhundert, ja, auch vom englischen Land, ja, hab mich hingesetzt und wollte erstmal, ja genau, und auch weinend natürlich, diesen, ja, ja, dieses natürlich. Glas gefüllt und ach, ganz schlimm. Und da habe ich mich hingesetzt und wollte eigentlich so eine, ach, ganz schlimm, tut auch weh, jetzt so ein bisschen das zu sagen, aber also so dann so eine ganz selbstschmerzende Geschichte schreiben über das, was mir da widerfahren, ja, ist. Und es war ganz, dann saß ich da und habe das so geschrieben. Und irgendwann habe ich angefangen, so richtig zu grinsen, weil ich habe mir das dann mal durchgelesen und mir dachte so, das ist doch ein 1A-Comedy-Programm. Also, ja, was ich da in dieser Beziehung an Gedankengängen gehabt habe und was für Szenen passiert sind, die sind rückblickend, einfach habe ich dann gemerkt, so unglaublich, also absurd.
Lustig und komisch. Also komisch, wirklich, ja.
Total.
Aber ja, das ist, jetzt, ja, jetzt nick ich und bin so, ja. Und jeder kennt das so ein bisschen und dann, und genau. Und wenn man das halt, wenn man so bewusst ein bisschen so dieses, ein Schritt sich daneben stellen, wie du jetzt gesagt hast, dass du schreibst und so, man merkt das irgendwie, dass man denkt so, okay, ein bisschen hilft das dann dadurch, glaube ich.
Ja. Und man kann da, also wenn jetzt hier aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer sitzen, die denken sich dann, ja toll, aber das bringt mir ja erst was, wenn dann alles schon durchstanden ist und man zurückschaut. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, und das gilt jetzt natürlich nur für mich, aber das habe ich gemerkt, wenn man das dann einmal erlebt hat, dann kann man das mitnehmen in kommende Situationen. Wenn man wieder in einer Situation ist, wo man denkt so, oh mein Gott, es ist schon wieder wie das und das, das und jenes macht mich todtraurig oder irgendwas läuft wieder in meinem Leben nicht richtig, was ich schon kenne, dann kann man sich daran erinnern und so merken, Moment mal, vielleicht ist das gerade wieder sowas, was ich in diesem Moment hier gerade unglaublich schlimm, ja, und dramatisch sehe, und vielleicht mit einem Schritt zurück, mit zwei Monaten, einem Monat Abstand, ist das schon wieder was, wo du sagst, eigentlich muss ich mich bewerben bei einem Poetry Slam Abend für, ja, Platz, um das mal zu erzählen, weil anders,
ja,
geht's gar nicht.
Ja. Voll. Ich habe jetzt letztens eine Erfahrung gemacht, und zwar habe ich eine Absage bekommen, und zwar für etwas, also mehr oder weniger zwei Absagen nicht weit auseinander und waren für größere Sachen und natürlich dann, das ist wie ein Stech ins Herz, ja, also so eine Absage ist immer so doof, weil man sich darauf freut und man stellt sich das schon vor, wenn ich diesen Film bekomme, dann ist das, ja, bei dir fährt gerade.
Ja, das ist für mich wahrscheinlich.
Nein, Entschuldigung. Ich dachte gerade, das ist bei mir, aber I'm like, das kann nicht bei mir sein.
Nein, hier scheint irgendwas tatsächlich zu brennen in der Nähe. Ich hoffe, es geht gleich vorbei.
Ich hoffe. Auf jeden Fall war, genau, das tut immer weh im Herzen.
Ja.
Und dann habe ich aber irgendwie, saß ich da und ich habe so angefangen, so ein bisschen zu weinen. Und dann, weil das enttäuscht und so. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt so, warum bin ich nicht noch mehr traurig? Also es war so, irgendwie bin ich nicht traurig genug. Warum, was passiert? Und dann habe ich so gemerkt, dass es so daran liegt, dass ich diese Erfahrung schon so oft gemacht habe. Mhm. Und wenn du irgendwas, also ich habe, seit ich 12 angefangen habe, also das heißt, ich habe hunderte von hunderten Absagen schon bekommen, weil es ist ja immer, wenn man so oft vorspricht oder irgendwelche Sachen, Ideen hat und Pitches macht und sowas. Und genau, und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, das heißt, mein Körper weiß schon, alles wird okay. Also es ist nicht so dramatisch wie als das vor 10 Jahren oder 5 Jahren passiert ist, wo man denkt, oh Gott, jetzt ist das Ende meiner Karriere oder das Ende meiner Liebe. Ich kann nie wieder lieben, sondern es ist so, oh okay, ja, das ist jetzt traurig, aber life goes on und das ist in 2 Wochen kommt was Neues oder hat sich was anderes rausgestellt oder es kommt noch eine weitere Absage oder also genau, das war so, dass ich so gemerkt habe, okay, ich bin nicht traurig genug. Eigentlich sollte ich doch trauriger sein.
Ja, die ersten Male sind bei sowas immer am schlimmsten. Also bei all diesen Dingen, weil du natürlich, ne, du musst diese Erfahrung erstmal sammeln und dann lernen, damit umzugehen. Ich habe tatsächlich jetzt auch beim letzten, also einmal kenne ich das sehr, sehr gut, was du beschrieben hast, dass ich schon auch bei solchen, jetzt nicht unbedingt bei der Arbeit, dazu komme ich gleich, aber bei so privaten Sachen dann schon gemerkt habe, eigentlich sollte mich das viel trauriger machen. Aber okay, ich kenne dieses Programm schon, ich weiß, ich komme am Ende wieder an einem Stück raus und es geht dann schon irgendwie weiter. Aber zum anderen, ich hatte tatsächlich jetzt nochmal so ein erstes Mal und ich bin jetzt eigentlich in einem Alter, wo man sagt, sagen sollte, der hat ja eigentlich alles gesehen. Also er ist 30 Jahre alt, er kennt die Welt in- und auswendig. Es gibt nichts mehr, was ihn schockiert. Also es ist völliger Blödsinn natürlich. Ich habe jetzt bin ja auch Freelancer und hatte jetzt eine Phase, von der du gerade erzählt hast, in der alle meine Ideen scheinbar Müll waren, wo alle Redaktionen unabhängig voneinander gesagt haben, auch über alle Medien hinweg, vom Podcast bis zum Text, nö, Dom, also ich glaube, das ist ein bisschen scheiße, was du da willst. Und dann saß ich da so und diese Absagen, die rauschten da so rein und ich habe sowas tatsächlich noch nicht erlebt. Also ich hatte scheinbar immer Glück, dass halt immer mal was dabei war, was so offenbar okay war, aber dass ich, also von, dass alle Leute offenbar sich abgesprochen haben, anders kann es ja gar nicht sein. Und gesagt haben, den Dom...
So, die haben so eine Gruppenchat, die haben so WhatsApp.
Ja, genau.
Dom ist scheiße.
Ja, mit so einem lustigen Gruppenbild, das auch mich irgendwie zeigt, bei so einem Facebook-Tagged-Foto, wo ich scheiße aussehe. Und dann haben sie drüber gesagt, dem knallen wir richtig von Latz, sagen Müll und gucken mal, wie wir ihn brechen können. Und es hat fast geklappt. Also ich saß hier auch und dachte, also vielleicht hätte ich doch, weiß ich nicht, mit der Archäologie weitermachen sollen. Das war was ich mal in einem anderen Leben studiert habe. So vielleicht hätte ich das ganz anders machen sollen. Und das war richtig schlimm. Aber das war eben auch so schlimm, weil es für mich das erste Mal war, wo wirklich knallhart aus allen Richtungen Nein kam.
Ja, ja.
Und ich hoffe fürs nächste Mal jetzt auch, beziehungsweise ich weiß es ja, das wird einfacher. Aber ich kenne das so gut, was du da erzählst.
Ja, ich habe auch, was wollte ich gerade sagen? Mit diesem, ich glaube, früher war ich aber auch so, also um jetzt auch für dich, weil es heißt ja, es ist nie, dass du scheiße bist. Also das habe ich auch so lange gebraucht, beziehungsweise ich rede mir das jetzt ein. Ich sag wirklich, Dom, I was like, at the last time, denke ich so mir so, ja, Pech für euch. Also ihr seid ja dumm. Ihr seid, wie dumm seid ihr denn? Oh ja, okay, müsst ihr mich nicht nehmen, aber it's not my loss, it's your loss. Also so ein Überschwung. Also natürlich, aber irgendwie, ich glaube, das kannst du ja, also dann funktioniert es aus diesem und dem Grund nicht, aber man denkt dann halt, alle finden einem scheiße, aber das ist so, also ich glaube halt, jeder Mensch ist so sehr mit sich selbst beschäftigt, das habe ich so gemerkt, dass keiner irgendwie Zeit hat, wirklich darüber nachzudenken, ob jemand anderes scheiße ist. Also die Gruppe existiert nicht. Die sagt, Dom ist scheiße oder so.
Ja, es gibt vielleicht eine Gruppe, wo sowas doch existiert. Und das ist jetzt, ich versuche sehr elegant jetzt einen Bogen zu spannen zum Thema, wo ich auch unbedingt mit dir drüber sprechen will. Und zwar, wo man über sowas, glaube ich, sprechen würde, sind Kommentarbereiche. Weil das ist ja quasi der kondensierte Ort. Da können die Leute, die wirklich auch die Zeit haben, ihre Meinung reinschreiben. Und worauf ich hinaus will, ist, was ich schon mich die ganze Zeit frage, und jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, das mal in deine Richtung zu werfen. Als du bei Rocket Beans angefangen hast, dort aufzutauchen in Formaten, hast du dir nicht vorher gedacht, von außen, uiuiui, das könnte in beide Richtungen gehen, was so dieses Fan-Feedback angeht, weil dieser Rocket Beans-Kosmos, der ist ja erstmal so ein sehr in sich geschlossener Kreis. Die Fans, viele von denen, die Zuschauer kennen dieses Kernteam schon seit Jahrzehnten mittlerweile ja schon. Und alle, das sieht man ja auch immer mal wieder und irgendwie kann man es ja auch nachvollziehen, auch wenn der Ton immer ein schwieriger ist, die reagieren erstmal sehr fremdelnd auf neue Gesichter, auf neue Menschen.
Ja.
Wie saßt du an dem Abend meinetwegen vor deinem ersten On-Air-Kameratermin bei Rocket Beans vor deinem Bett in der Gebetsecke und hast darüber nachgedacht?
Also, mein erster Auftritt war ja bei, das Format gibt's ja gar nicht mehr, das war das Beans on, ich hab vergessen, es war ein Talk-Format mit Nils und, ich will sagen Etienne, aber es kann aber auch sein, dass das jemand anderes war, egal, ein Talk-Format. Und ich weiß, dass Florentin, also mit dem ich ja damals diese Sketche gemacht habe, der hatte noch gesagt so, oh ja, genau das hat er zu mir gesagt, dass er meinte so, es gibt zwei verschiedene, musst aufpassen, es gibt halt zwei, die halt schon ewig da sind und die reagieren ein bisschen komisch auf die anderen. Aber auf neue. Also das hat er mich so ein bisschen schon drauf aufmerksam gemacht. Aber irgendwie bin ich da so ein bisschen naiv rangegangen, weil ich dachte einfach nur, ich bereite mich so ein bisschen vor auf das Interview. Also es war so eher so, ich versuche so ein Interview gut hinzukriegen, weil bis dahin hatte ich auch jetzt nicht, also dass ich mir so überlegt habe, okay, die werden jetzt irgendwie so da und das davon erzählen. Meistens, wenn man mich irgendwie kennenlernt, dann geht es um Amerika. Und dann als am Anfang, und das war's, ich habe da wirklich nicht viel, ich hatte eher Schiss dann, ich glaube, beim ein paar Mal danach wurden wir eingeladen oder ein bisschen Zeit danach wurden wir eingeladen, um ein Format dieses Quiz-Ding zu machen. Mhm, und da hatte ich nur Angst, dass ich halt total Brainfarts habe, weißt ja. du? Also wirklich, weil ich glaube, ich hatte halt seit meiner Kindheit immer so, oder seitdem es Stefan Raab gab, dachte ich immer so in so einer Situation, wenn man auf der Straße ist und irgendwas gefragt wird, dass man halt einfach nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und das hatte ich
und
so,
dann wird man so ein Nippel in der Show.
Genau, und dann wird das halt immer auf Repeat gemacht und alle sagen, guck mal, wie dumm die ist. Die weiß nicht, wie, weißt du, welche Farbe hat SpongeBob und ich sag rosa oder sowas. Ja, also sowas, wo jeder das weiß und ich eigentlich auch, aber durch die Aufmerksamkeit. Genau, da, das war so meine Befürchtung. Dass davor hatte ich wirklich Angst, dass ich da wirklich total bedeppert bin. Und dann, ich hatte halt das schöne Glück und es war total toll, dass ich relativ gut aufgefangen wurde. Also, dass weil sie vielleicht, die viele kannten mich ja dann dadurch, durch Florentin so ein bisschen. Und daher waren sie immer sehr sympathisch oder wie sagt man, nett zu mir. Also noch nie so richtig so einen krassen Stink bekommen. Genau. Aber ja, es ist interessant mit den Kommentaren, weil man denkt sich immer, ich lese es nicht durch, dann lest man es durch. Dann ab und zu kommt mal was und das ist dann so, dein Herz steht still, so, oh Gott, das tut weh. Und dann versucht man halt, das zu ignorieren, den Rest des Tages. Und ja.
Ich hab auch die Erfahrung gemacht, vielleicht kennst du das auch von deinen eigenen Erfahrungen, dass das Lob tatsächlich immer relativ schnell leider im Hinterkopf verblasst und die negativen Dinge sehr lange im Kopf bleiben.
Ja.
Also ich habe selbst für diesen Podcast hier, und ich sage selbst, weil ich meine, das ist jetzt die 8., 9. Folge oder so. Also es ist ja eigentlich noch so ganz jung und unbedarft und lernt gerade laufen und es gibt jetzt natürlich, also was heißt natürlich, Blödsinn, es gibt zum Glück jetzt schon Leute, die das hören und die das auch gerne hören und ich habe auch schon ein oder andere E-Mail bekommen, in der so liebe Sachen drin stehen und,
nice.
Aber es gibt dann auch welche, die dann sagen, das ist wieder scheiße, ne? Wieder einen neuen Scheißberg gebaut. Dann denke ich mir, warum sagt ihr das? Also warum?
Ja, ja.
Und über sowas denkt man so viel länger nach. Und ich glaube, das ist jetzt keine Weisheit, die ich jetzt irgendwie vom Berg runtergebracht habe. Das weiß auch jeder Mensch, der sich irgendwie schon mal in der Gesellschaft aufgehalten hat. Aber trotzdem möchte ich sagen, weil das nervt mich, dass das so ist, dass man das so lange mit sich rumträgt.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist halt, ich habe mal ich will sagen, gelesen, aber mehr oder weniger hat mir das jemand gesagt, der es gelesen hat. Und zwar ist es ja einfach auch so, dass wir als Menschen uns immer, weil man Sachen, die negativ sind, mehr speichern, zum Beispiel Angst oder sowas, weil das damals, als wir noch, also vor, wo wir noch Trieb, Eiszeit, genau. You know what I mean. dass man halt alles, was negativ war, schneller gespeichert hat, weil man dann halt weiß, okay, hier ist eine Gefahr, die Gefahrensituation muss ich mir merken. Also das hier ist der Bär und deswegen kommen wir hier nicht mehr hin. Und das heißt, das ist so, dass es einfach längerfristiger im Körper, im Kopf gespeichert wird. Und tatsächlich merke ich gerade, ich habe es wirklich gelesen, weil ich habe dieses, das ist wirklich cheesy und eigentlich hasse ich solche Menschen oder habe immer solche Menschen gehasst, aber jetzt bin ich einer von denen geworden. Und zwar habe ich sowas, dass ich jeden Morgen so ein Gratitude Journal habe, wo man halt, ist super cheesy, ich weiß.
Nein.
Aber
ganz kurz, bevor du weitersprichst, damit du weißt, welche Verantwortung du gerade schuld hast, ich bin kurz davor, das auch mal zu machen. Das heißt, mir fehlt jetzt quasi nur noch ein Erfahrungsbericht und das ist deiner jetzt, der mich in die eine oder andere Richtung bringt.
Oh, mach's auf jeden Fall. Also es ist, es ist wirklich, weil da drin steht, deswegen, es war tatsächlich, was ich gelesen habe, weil normalerweise gucke ich eher Fernsehen, als dass ich lese, aber das war, dass da, genau, dass sie gesagt haben, dass man das halt umtriggern muss, dass man sein Gehirn darauf tägliche Übungen macht, sich an das Positive zu erinnern. Und das ist halt wirklich, es dauert 6 Minuten, sagen sie, 6-Minute-Sachen. Und da ist halt jeden Morgen, dass da steht halt, worauf bist du dankbar, was war das Gute. Und dadurch, dass man halt das jeden Tag macht, ist es wirklich so, dass du halt und es ist immer morgens und abends, aber ich mache alles morgens und dann mache ich halt das von einem Tag davor, dass so viele Sachen, also es kann auch ganz kleine Sachen sein. Ich schreibe manchmal, ich bin dankbar für diesen Kaffee oder ich bin dankbar, dass meine Familie lebt oder dass ich dankbar, dass ich dieses Buch gekauft habe. Und dann, und man merkt halt einfach, wie viele Sachen noch da sind, auch wenn ich dann schlecht gelaunt aufstehe, es gibt immer noch so und so viele Sachen, die gut sind. Und ich würde das sehr empfehlen. Ich würde es empfehlen. Ich glaube, dass es auch am Anfang dauert so ein bisschen, um reinzukommen, und aber man hat nichts zu verlieren und das ist ganz cool.
Darf man denn da auch jeden Tag, also was heißt darf, ich weiß auch gar nicht mehr, ob es da irgendwie ein Regelwerk oder sowas gibt, aber darf man da auch immer dieselben Sachen reinschreiben, wenn ich zum Beispiel jeden Morgen aufdenke und denke, oh, also ich habe zum Beispiel zwei Kater und die finde ich jetzt, die sind schon sehr gut, und dann würde ich, glaube ich, sehr oft auf jeden Fall reinschreiben, das. Soll man das, kann man das oder kommt das, man, ah, okay.
Das weiß ich nicht, aber ich habe eins auch jeden Tag drin. Also eins ist halt so einfach, und das ist, dann merkt man einfach, wie wichtig, dann weiß man ja auch wirklich, wie wichtig das einem ist, so. Und das ist ja auch schön. Aber wie kamen wir jetzt kurz darauf? Warte mal, ich muss mal zurückspulen.
Es ging um deine Rocket Beans-Erfahrung mit den Zuschauern.
Genau. Genau. Und dass man halt, dass es die Evolution so ist, geprägt, dass man halt irgendwie...
Richtig.
Genau. Aber ich wollte dir eine kurze, lustige Anekdote erzählen. Und zwar habe ich 2008 oder 2007 oder sowas meinen allerersten... Kinofilm gespielt, und da habe ich so eine Rolle gehabt, und das war eine Nebenrolle, und ich hatte so eine, das war wirklich ganz am Anfang, das war mein allererstes, ich fand es super, und ich hatte eine kleine Agentur, und auf jeden Fall habe ich Post bekommen, und meine Agentur hat mir die gegeben, und ich war so, wow, und ich mach's auf, und es waren mehrere Sachen, aber eins davon war halt so, dass jemand mir geschrieben hat, dass sie mich hasst und dass sie mich in diesem Film gesehen hat und dass ich ja, und dann hat sie noch einen Begriff reingeschrieben und ich musste das googeln und gucken, was sie damit meint, und es war halt so irgendwie, ich weiß den medizinischen Fachausdruck nicht mehr, aber es war halt so, dass wenn man so einen Kiefer hat, der nach vorne geschoben ist oder sowas. Und dann dachte ich, wow, also das war halt dieses, wo es noch keine Kommentare auf YouTube gibt, sondern halt wirklich Post. Und ich hatte eine Nebenrolle. Das heißt, sie musste warten. Mein Name wird vielleicht einmal kurz gesagt. Dann muss sie runter, dann musste sie meinen Namen aufschreiben, dann musste sie eine Agentur finden, dann musste sie die, nur um zu sagen, that she thinks I'm ugly. Also, und dann, aber... Ich wünschte, ich hätte es noch, weil, also natürlich war ich auch gemixt von, wow, das ist ja schon irgendwie auch geil, weil das ist ja absurd, und warum findet sie mich, und dann halt Trauer, weil ich denke, warum findet ihr mich doof? Die müsste mich wahrscheinlich auch persönlich kennen, das war auch so, wer ist das? Aber
Wahnsinn! Was für Hindernisse diese Menschen überspringen, um ihre Gefühle negativ da rauszulassen. Habe ich übrigens auch so eine Erfahrung gemacht, vor 5 Jahren oder so, habe ich auf der Republika einen Vortrag halten dürfen, da ging es so um, also ich habe ja Archäologie studiert, und da habe ich da so was Neues für mich entdeckt, und da ging es darum, Archäologie und so Spaziergänge durch Videospielwelten zu kombinieren. Das heißt, man läuft dann so rum und guckt dann so meinetwegen in World of Warcraft, oh, guck mal hier, die Taverne, das ist doch interessanter Baustil. Also es ist ein bisschen, ein bisschen nischig, nerdig, aber ich fand das total fantastisch, und habe ich gedacht, ey, cool, ich darf darüber sprechen. Bin ich dahin, also wirklich mit den größten Kinderaugen der Welt, die du dir vorstellen kannst, hochroten Backen, Matrosenjäckchen, ein Lolli in der Hand, bin ich dahin gegangen und habe gedacht, ich darf jetzt drüber sprechen, ich liebe einfach alles auf dieser Welt gerade. Und dann habe ich da zu diesen Leuten gesprochen, und es lief fantastisch, und mir ist aufgefallen, da saß einer im Publikum, der hatte so, also es war im Jahr 2015 dann etwa, der hatte aber trotzdem in der Hand so einen Camcorder, so einen ekligen, wie man ihn so aus diesen Voyeurs Szenen der frühen 2000er Jahre vielleicht so kennt, so die man so einhändig hält, so. Und also es war schon so unangenehm, und er hat immer so gefilmt. Der hat aber auch immer so mit der Hand so Bewegungen gemacht, so manchmal zu mir hin, manchmal zurück, als hätte er so eine Art manuellen Zoom. Und ich dachte in meiner Naivität damals, oh, die sind bestimmt vom Fernsehen.
Oh Gott.
Das, okay, ist ja, ja. Das ist ja erstmal voll cool. Da sitzt ja jemand, keine Ahnung, bestimmt ZDF 2015 Tagesschau, die machen dann da einen Beitrag darüber. Voll cool. Freue ich mich drüber. Oder irgendwie so. Und dann zwei Wochen später öffne ich das Internet und dann sehe ich überall Nachrichten, die gesagt haben, hier Dom, auf YouTube ist ein Video über dich. Ist nicht so gut. Guckst dir mal an. Und dieses Video war dann ein 25-minütiger oder 26-minütiger Abriss über meine Persönlichkeit auf Basis dieses Vortrags. Da saß also jemand im Publikum, der hat mich so gehasst und alles, was ich gesagt habe, dass der nicht nur diesen Vortrag sich gegeben hat, sondern auch dann ein Video geschnitten hat und auch so ganz schlecht mit solchen Zooms auf mein Gesicht, mit solchen Rotfärbungen, als wäre ich so ein dämonischer Feind aus der Hölle und mit so einer teilweise computerverzerrten Stimme. Da ging richtig Arbeit rein in das Video. Also es kann man ja nicht einfach so hinrotzen. Ja, ja. Und mein erster Gedanke war, oh mein Gott, gut, das war's für mich. Ade, Welt. Und dann, aber nach ein paar Sekunden dachte ich mir, das ist schon bemerkenswert. Also, dass da jemand so viel, also das war krass. Das hat mich lange beschäftigt. Oh, also auch vor allem eben dieser Aspekt, wie viel Energie da reingesteckt wurde. Wahnsinn. Wahnsinn.
Oh mein Gott. Oh ja. Gott. Ich wünschte, du könntest mich jetzt sehen, weil die letzten zwei Minuten habe ich nur mit Mund offen hier gestanden. What the fuck?
Ja, also und das Beste ist, das Video gibt's immer noch da draußen. Ich werde natürlich jetzt nicht verraten, wie man es finden kann, aber das ist so eine kleine Motivation für diejenigen, die super viel Zeit haben und irgendwie Archivinteressen haben oder so. Man kann es noch finden.
Ich weiß jetzt auch sehen. Aber gab's da irgendwie einen Link oder sowas zu dem, oder der es gepostet hat? Hast du ihn mal recherchieren können? Oder war nur
ja,
so ein Fake-Name?
Also das war so ein YouTube-Kanal, jetzt muss ich gucken, dass ich jetzt nicht zu viel sage, sonst kann man es tatsächlich zu leicht finden. Also es war so ein YouTube-Kanal, da konntest du den Namen schon einordnen, eindeutig der Gaming-Szene und da auch eher so der rechtskonservative Teil. Das ging aus dem Namen hervor und die haben sowas tatsächlich häufiger gemacht. Mittlerweile sind die nicht mehr so aktiv, die wurden auf vielen Plattformen, auch sogar auf Twitter, das muss man sich auch mal überlegen, gebannt. Aber das war so, da war ich einer von vielen quasi und das war eine ganz neue Erfahrung, weil normalerweise muss ich sagen, ist es nicht so, dass ich auf Menschen treffe und deren erste Reaktion ist, zumindest die erste Reaktion ist meistens nicht, den hasse ich komplett, das stellt sich dann, wenn dann erst so ein, aber die erste Reaktion selten und das war auch was Neues für mich.
Ja, krass, aber ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Typ, der sich auf diesen, dass er sich hingesetzt hat, um den Beitrag zu sehen, hatte der schon den Mindset, so, weißt du, so, ich mach das jetzt, ich bin negativ eingestellt. Oh, krass. Ja, und wahrscheinlich ist das auch die Klicks und sowas, aber das sind immer wahrscheinlich, wenn jemand was Negatives macht, ein bisschen schneller, höher.
Als was Positives genau, und es hilft. Ja, genau. Und um diesen riesengroßen Bogen zu spannen, warum wir ja auch da so ein bisschen drüber erzählen, ich finde es immer dann hilfreich, dann sowas tatsächlich nochmal zu erzählen in einem Rahmen, der dann schon so, der dann so wohlwollend ist. Weil ich glaube, wenn ich sowas jetzt zum Beispiel hier erzähle, das hilft mir schon wieder ein Stückchen, auch wenn das schon längst quasi verdaut ist. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel auch dann erzählst, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht, aber wenn du von diesem Quizduell, von diesem Format da irgendwelche noch Sorgen hattest oder Ängste hattest und die dann später, jetzt Jahre später oder was weiß ich, wieder dort in einem anderen Format, in dieser Morningshow zum Beispiel, einfach so erzählst, ich glaube, das ist dann so ein Rahmen, wo sowas dann auch nochmal hilft, diese Negativgefühle davon wegzunehmen. Und ich habe das auch gemerkt, als ich dann dieses oh Gott, ist noch ein Bogen, als ich dieses diese tragische englische Dichtergeschichte über mich selbst geschrieben habe, die dann zum Comedy-Programm wurde, ich habe gemerkt, wenn ich das jetzt mitnehmen in so einem kleinen Berliner Randkneipe, wo so einmal im Monat so Anfänger-Comedians auftreten dürfen, ich glaube, das wird mir richtig gut tun. Und dann kam leider Corona, das hat sich dann so ein bisschen reingeschummelt, aber da habe ich gemerkt, dafür ist Comedy und dieser ganze, also im wörtlichsten Sinne Quatschkram, wirklich hilfreich.
Ja, absolut. Und je tragischer, desto erfolgreicher.
Ja, ich hab gestern ein Interview so gehört mit Kurt Krömer, den ich über alle Grenzen hinaus einfach fantastisch finde. Mhm. Und er hat erzählt, er erzählt keine Witze, er ist ein Witz. Und das finde ich, das trifft es sehr, sehr gut. Das ist wahrscheinlich auch was, oder wie denkst du darüber? Er erzählt keine Witze, er ist ein Witz. Kannst du das irgendwie auf deine eigene Comedy-Arbeit übertragen?
Ja, also ich glaube auch so, ich glaube, ich würde mich ja auch immer noch nicht so richtig als jemand, der Comedy macht, bezeichnen, weil ich immer denke, weil genau das ist es, man macht ja, man überlegt sich ja keine, also ich würde ja nicht sagen, ich überlege mir Witze, sondern es ist eher sowas, was von einem selbst kommt, weil ich darüber viel nachdenke, weil es eigentlich was Tragisches an sich hat oder sowas. Ich schreibe momentan zum Beispiel an etwas und mit jemandem, mit einem jemand anderes dazu, zusammen. Und da merke ich halt im Schreiben, dass wir halt irgendwie, dass es immer je tragischer es wird und desto mehr ich, also zum Beispiel ich spiele eine Frau, die Komikerin, die Witze, Stand-up-Comedian und alle Witze funktionieren nicht und dann, das finde ich witzig, also es ist ein bisschen zu viel komplex und meta, aber ich kann mir vorstellen, also ich verstehe das, was er damit meint, dass der Witz ist. Also das ist, ich mache keine Show darüber, dass ich eine tolle, fantastische Stand-up-Comedian bin, weil das nicht witzig ist, sondern es ist witziger, was zu machen, wo man keinen Erfolg hat. So, also
ja.
What makes no sense, but ich glaube, ja, man kennt nicht so viele Leute, die sehr witzig sind, die sehr alles schon immer im Leben im Griff haben, vielleicht, glaube ich.
Ja. Ja.
Aber, ja.
Ja. Das und zum einen und zum anderen, wenn Leute ihre Stand-up-Auftritte beginnen mit, und das kann sein, dass ich mich jetzt irgendwie in ein Fegefeuer der Wut setze, weil ich nicht weiß, ob du das schon mal gemacht hast, aber ich sage jetzt mal, in den meisten Fällen finde ich es immer schwierig, wenn jemand anfängt mit, kennt ihr das? Und dann, was danach kommt, weil das ist schon, dann weiß ich eigentlich schon, das ist ausgedacht. Also ja, ja. Da steckt jetzt wenig von der Person drin und das ist immer so, ah, das weiß ich nicht.
Ja, ja. Kennt ihr das? Ich fange alles so an. Nein, ich verstehe, was du meinst. Ich hatte mal einmal, wo ich einen Auftritt hatte in Paderborn oder sowas und da, das war sehr unwitzig für die Leute, die zugehört haben für mich wahrscheinlich, weil ich habe halt irgendwie über meine Komplexe gesprochen oder über meinen Auseinanderbruch oder was weiß ich. Und ich habe über Ego und dem allen gesprochen, so wie man damit zu kämpfen hat und so. Also jetzt hört sich das so unwitzig an, aber I put it in a funny way. Und ja, da haben nicht sehr viele Leute gelacht. Ich glaube, weil sie mich einfach nicht verstanden haben und ein bisschen Mitleid hatten.
Ja, genau. Ja.
Und dann hat halt jemand erzählt so, hey, kennt ihr die Leute beim Sport, die einen machen und die machen und alle haben gelacht. Und ich so, ah ja, okay. Es war auch witzig, viel witziger. Also weil man halt schon, aber es war halt irgendwie immer wieder halt über dieses jemand anderes. Also ich versuche immer nicht so viel über andere Leute zu Comedy zu machen, sondern halt eher so dieses Self-Deprecating. Aber ich glaube, kommt mehr und mehr auch in Deutschland, definitiv Self-Deprecating. Aber man hat halt jahrelang immer diesen Klamauk im Bild oder noch dieses, ich mache mich über jemand anderen lustig. Und dann ist immer so ein Fine Line between Satire oder ob es einfach Witze über andere sind. Das ist, ja.
Wie, weil du hast ja da jetzt dann schon Erfahrungen gesammelt. Wie guckst du denn für dich selber, wenn du dann solche Sachen schreibst und erzählst, die sich wirklich um dich drehen und deine Erfahrungen, dann natürlich so eingepackt in eine lustige Box, die Spaß macht, auszupacken. Wie achtest du denn darauf, dass es dann nicht zu sehr in diese Ecke geht, wo man sagt, die Leute würden wahrscheinlich einfach nur noch anfangen zu weinen oder Mitleid zu haben? Also wie gibst du das dann an einen guten Freund oder eine gute Freundin, die dann drauf gucken und sagen, ja, ist noch lustig oder wie machst du das?
Ja, das ist dann halt immer ich gebe es nicht vorher, sondern es ist entweder, wenn ich zum Beispiel beim Stand-up, dann merke ich halt einfach, die Witze haben nicht funktioniert. Oder jetzt beim Schreiben ist es dann meistens vielleicht die Produzentin oder der Co-Autor, der dann sagt so, das ist vielleicht zu traurig. Also weil es ist ja wirklich einfach das ist sehr nah beieinander. Und wenn man halt dann, sagen wir mal, die Witze, über die man mit seiner Mutter hat, weißt du, jeder hat Schwierigkeiten mit der Familie, weil es ist ja, das wäre ja gelogen, wenn alle sagen, es ist noch nie was Kompliziertes passiert in der Familie, dass da halt manchmal gesagt wird, okay, nee, das ist dann zu gemein oder so, weißt du, dass wenn man die Mutter das sagen lässt, weiß man nicht genau, ob das genauso übertrieben, ob das der normale Mensch dann irgendwie auch noch versteht. Aber irgendwie diese Reaktion, was du ja gerade erzählt hast, als du erzählt hast, von dem du schreibst Poetry Slam und du willst du mit deinem Rotwein, da habe ich ja sehr gelacht, weil ich mich ja mit dir identifizieren kann.
Ja,
und
stimmt.
Das etwas ist, was du erlaubst, du lachst ja über dich selbst, ich lache, weil ich mich selbst wiedererkenne und es ist halt irgendwie schön, weil, das finde ich immer, weil ich mich dann dadurch so menschlich fühle und mich mit dir verbunden fühle. Ja. Und das ist so das Coolste und das ist nicht, also finde ich, Louis C.K., ich weiß, der hat ja jetzt Ups and Downs, aber der hatte mal, und nicht Ups and Downs, ist halt ein scheiß Mensch bezogen auf, was er gemacht hat, ja.
Ja,
aber der hatte halt mal ein Interview gegeben und ich glaube bei Conan O'Brien und da redet eigentlich, war die Frage, warum gibst du deinen Kindern kein Handy? Und dann erzählte er seine Geschichte, dass er halt mal, und diese Geschichte geht 5 Minuten und ich musste so oft lachen, aber sie ist so tragisch und schön und menschlich und das war so wie Religion, Religion ist ein falsches Wort, aber so wie, es war so, so was Seelenschönes.
Ja. Ich weiß, was du meinst. Man entwickelt so eine ganz tiefe Verbundenheit über das Lachen hinweg mit dieser Person. Das ist auch so ein Grund, warum ich diesen Kurt Krömer so gerne mag, weil er ist für mich so dieser, vor allem wenn er dann auf der Bühne steht, ob jetzt Theater oder dann wirklich so ein Stand-up-Kram, der ist für mich so die Personifikation von Life Happens. So, er steht so, um ihn herum passiert das Leben und meistens kommt er nicht klar in seinen Geschichten. Aber du kennst das alles irgendwie von dir selbst. Natürlich nicht 1:1 diese Geschichte, aber du sitzt da und denkst so, mein Gott, ich kenne das so gut. Und alleine zu hören, dass es jemand auch schon mal so oder so ähnlich durchgemacht hat, macht deine eigenen kleinen Sorgenberge zu nur noch so Sorgenhügelchen. Ja. So. Die werden kleiner.
Ja, absolut. Und dann ist es halt die Kunst, wenn Leute so gut sind, dass sie halt das aufschreiben, oder sei es Twitter-Leute, ja, die das ja so zusammenpacken, die dann halt irgendwie ein Lebensgefühl ausdrücken in ein paar Sätze oder bei Kurt Krömer, wenn er seine Show macht und so und du merkst so, ich hätte es ja niemals so gut artikulieren können oder so gut beschrieben können oder diese, ganz oft sind so Paradoxen oder sowas oder irgendwelche Missverständnisse oder sowas. Oder
das Timing auch.
Ja, genau. Und die, wenn man die dann, und das dann halt einen so abholt.
Ja, ja. Ja, also bei mir steht es noch bevor, ich werde das jetzt nachholen, wenn es dieses Corona-Ding so ganz langsam, wenn man mal wieder rausgehen kann, ohne Angst zu haben, irgendwie sich da irgendwie was einzufangen. Ich glaube, ich werde das noch nachholen. Ich werde dieses Programm wieder aus der Schublade holen, ergänzen und neue Geschichten und dann, ich bin so gespannt, weil ich hab noch niemandem das in die Hand gegeben und gesagt, guck mal, ist das zu traurig, ist das zu lustig? Also zu lustig, als ob, also ist es vor allem zu traurig?
This is not good for Germany.
Ich bin wirklich gespannt, was das mit mir macht. Ich kann es noch nicht. Ich habe lustigerweise, vielleicht hast du ihn ja auch gesehen, den Joker-Film, der jetzt kürzlich im Kino war. Genau, kürzlich ja auch schon wieder. Ja, ja. Ne?
Aber ich habe ihn vor kurzem auch erst gesehen, ja.
Ah, sehr gut, dann ist es ja noch aktuell, weil ich habe den Film gesehen und war natürlich von vorne bis hinten einfach, ich saß völlig betroffen beim Kinositz und habe mir gedacht, das ist hier gerade, also ich fand den Film fantastisch und ich dachte mir so, oh mein Gott, dieser Film macht so viel mit mir. Und ich war auf so einer ganz tiefen, ich bin getroffen Ebene. Und dann kam diese Szene, wo er in diesen Raum, in diesen Stand-Up-Raum geht, wo er seinen eigenen Auftritt hat und plötzlich war ich in einer komplett anderen Stimme und dachte mir, ach fuck, stimmt, ich wollte das ja auch mal machen. Und dann saß ich da und habe dem Joker zugeguckt und mir so gedacht so, ja, okay, vielleicht sollte ich mal gucken, wie er das so macht. Und mir versuchen mal von ihm was abzusehen, bis dann die Stimme in mir sagte, Dom, du versuchst gerade vom Joker dir Stand-up beibringen zu lassen. Das war ein ganz komischer Moment für mich.
Ja, that's not maybe the best.
Ja. Ja, ja.
Aber guck mal, wenn du deinen Auftritt machen würdest, ja, und sagen wir mal, ist einfach, alle Leute lachen nicht, weil es einfach viel zu traurig ist, ja. Weil sie einfach sagen so, oh Gott, das ist so traurig. Dann hast du ja schon deinen ersten Joke für die nächste Show, weil du sagst, ich habe das alles gemacht und es war, man überlegt ja immer, ist es zu witzig, ist das witzig oder traurig? Und ich habe jetzt die Erfahrung, das hier alles ist viel zu traurig, weißt du so. Und dann würden alle lachen, weil das man wieder, also hoffentlich. Wenn nicht, dann hast du wieder deine dritte Show, deinen dritten Joke.
Ich habe tatsächlich auch schon als allererstes, bevor ich diese Nummer da dann aufgeschrieben habe, mir schon überlegt, dass ich mir noch so ein paar Sachen überlege, was ich sage, wenn niemand lacht, dass ich quasi dann in diese Geschichte umwechseln kann, die ich mir quasi nur für den Moment aufhebe, wenn wirklich niemand lacht und dann dazu meine Gedanken loswerde, um quasi diesen Abend nicht völlig zu verschenken. Also nicht, um dann irgendwie Witze zu erzählen, sondern um dann direkt darauf eingehen zu können, mich darauf vorzubereiten. Und wahrscheinlich wäre es dann dann so passiert, das sage ich jetzt einfach in meiner Fantasie, die Leute hätten so durchschnittlich gelacht, so, ich bin ganz zufrieden, so, ist okay, und hätte am Ende gesagt, ich habe eigentlich einen Großteil meines Programms darauf ausgelegt, dass niemand lacht, und dann hätte ich das noch erzählt. Ja. Ach, schön. Ja, ich fühle mich gestärkt für meinen allerersten Auftritt. Ich bin wirklich gespannt jetzt irgendwie.
Ja, mach, das ist eine Erfahrung. Ich glaube, ich hatte immer, weil du gerade gesagt hast, was man sich so vorstellt, ich hatte Stand-up immer zuerst in Amerika gesehen und hatte ich habe sehr viel I don't know how to say this. Oh Gott, ich stolpere so über diese Eingabe. Nee, weil ich sag, African American Stand-up Clubs.
Ja.
Und das sind halt, wo African American Leute Stand-up machen. Und das ist, also so anders kann man es nicht beschreiben. Es sind keine White Comics, sondern es sind African Americans, weil es halt in der, wo ich in New York gewohnt habe, so.
Ja.
Und es war grandios. Und es war super, like underground, it was super funny. Und ich habe dann halt, ich war halt jede Woche da und, oder sehr, sehr oft, und habe halt dann auch angefangen so zu überlegen, ob ich mir selber, und ich hatte halt dann aber eine Stimme, und die war halt nachgemacht zu, like, how I saw Stand-Up. Und das war schon, dass ich immer gesagt, dass ich mir so, oh, ich mache jemanden anderes nach, und weil ich die so witzig fand, ja, das war interessant, dass ich merke, man redet ja auch mal, man muss seine eigene Stimme finden. Und das war so am Anfang lustig, dass ich halt diese Stimme im Kopf hatte.
Aber ich war auch in New York, war ich mal zu Urlaub und bin auch in so einen Comedy-Club reingegangen. Dieser eine, wo die Amy Poehler manchmal auftritt, weißt du, diese
Cellar?
Ja, das könnte Comedy sein. Cellar? Also das ist so einer von denen, ich weiß auch nicht, da gibt es bestimmt noch mehrere, wo man dann immer sagt so, es könnte sein, vielleicht ist sie heute dabei, und dann wartet man so ein bisschen drauf, vielleicht ist sie dabei. War sie natürlich nicht, war ja klar. Aber es war trotzdem sehr nett, weil da ist mir aufgefallen, da waren die Leute sehr auch auf Tuchfühlung mit dem Publikum. Die waren sehr, da waren die gar nicht auf einer Bühne, sondern die standen in so einem Halbkreis mitten in der Publikumsmenge. Und das war für mich jemand, und das muss man ja vielleicht als Kontext wissen, der quasi seine komplette Kindheit notgedrungen und gezogen von den Eltern an den Ärmeln beim Kabarett verbracht hat, auf dem Land, wo auf einer riesengroßen Bühne drei Leute jenseits der 60 Jahre sitzen und in einem süddeutschen Dialekt irgendwie was von Bauern und Ratsherren erzählen. Und das ist lustig. Und dann plötzlich zu sitzen mitten in so einem Halbkreis in New York, wo die Leute so einen auch antatschen und dann einen direkt rein und ins Gespräch. Ich dachte, ich bin neu geboren. Ich dachte, ich habe hier gerade eine neue Welt entdeckt, und ich möchte gar nicht mehr hier weg. Also was ist denn hier los? Das war total krasses Erlebnis.
Ja, glaube ich. Das ist ein Sprung von A nach B.
Aber wahrscheinlich auch super schwer, kann ich mir dann vorstellen, für dich dann diesen Sprung wieder hierher zu schaffen, wenn du dann hier von einem deutschen Publikum auftrittst. Oder nimmst du diese Anpassung gar nicht mehr vor und sagst, die Leute wissen schon, worauf sie sich einlassen?
Ich habe halt, als ich Deutsch und Englisch gleichzeitig gespielt habe, habe ich am Anfang, also bei Stand-Up halt, in Englisch gespielt und in Deutsch. Mhm. Und Englisch war sehr viel einfacher, die Lache abzuholen. Ich weiß nicht, entweder, ich glaube, ich bin einfach auch ein bisschen flüssiger im Englischen, und meine Witze wurden auch auf Englisch geschrieben. Grundsätzlich glaube ich, die englische Sprache ist leichter für Witze, weil auch einfach in der Sprache schon gewisse Jokes sind. Mhm. Also man kann ja so literally, also das Wort, keine Ahnung, kannst nehmen als Punchline, und hier ist es halt gibt es das halt, vielleicht das Pendant ist vielleicht ein bisschen anders.
Ja.
Aber, und dann hatte ich irgendwann mal gemerkt, okay, also die größere Herausforderung ist, Lacher im Deutschen zu bekommen. Deswegen war es nicht das Englische machen, nicht die leichten Jokes bekommen, sondern die schweren, die Herausforderung. Ja. Genau. Aber, ich spreche immer noch sehr viel Englisch. Mein Freund ist Engländer, aber eigentlich auch Deutscher, aber wir sprechen nur Englisch zusammen. Und da meine Mutter, mein Bruder hier wohnt, mit denen ich Kontakt habe, da immer Englisch. Das heißt, das, was ich eigentlich am meisten immer vermisst habe, als ich in Deutschland war, war die Sprache, weil ich einfach Englisch meine Muttersprache ist und ich da mich sehr wohl fühle, ist jetzt hier. Deswegen ist eigentlich alles, brauche ich fast gar nichts mehr.
Ja. ich bin sehr gespannt. Ich gehe aus diesem Gespräch hier raus mit einem, ich fühle mich irgendwie, obwohl es gar nicht darum so viel ging, aber ich fühle mich sehr mutig, mein komisches altes Stand-Up-Programm da rauszuziehen, das jetzt wirklich mal zu machen. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber ich fühle mich jetzt plötzlich sehr bestärkt darin. Und es wird sich herausstellen, ob das jetzt eine gute Idee war oder ich hier gerade mit erhobenem Kopf gegen eine Wand renne. Aber ich werde es machen. Also ich glaube, ich werde es wirklich machen.
Ja, dann.
Das hast du jetzt hingekriegt.
Sehr cool. Das freut mich. Und dann, das musst du dann auch auf jeden Fall teilen oder beziehungsweise sagen, wo würdest du es denn machen?
Also es gibt hier eine Freundin von mir, die ist sehr, sehr aktiv in dieser Berliner Comedy-Szene und es gibt hier diesen einen, ich glaube, Couscous-Comedy.
Genau, so. Das war auch mein erster Deutscher.
Ja, genau. Und da hat sie nämlich gesagt, da gibt es nämlich, was ich fantastisch finde, offenbar regelmäßig, also beziehungsweise ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, vor Corona war es zumindest so, einen Abend, wo nur Anfänger hingehen, wo Leute quasi hingehen, wo schon das Setup klar ist, da gehen Leute hin, die können es wahrscheinlich vielleicht nicht so gut. Ja. Und dann dachte ich mir, das ist ja perfekt, da ist die Erwartungshaltung gering, da weint niemand, wenn er nicht lachen muss oder so. Und das ist, glaube ich, der Ort, wo ich dann mein Debüt feiern werde.
Ja, sehr gut. Da war ich auch. Das ist eine coole, das ist, ja.
Oh, sehr gut. Das ist natürlich noch mehr ermutigend. Ja, also wie gesagt, das meine ich wirklich ernst. Vielen Dank. Du hast mir hier ein sehr gutes Gefühl gegeben und ich fand es ganz fantastisch, mit dir mal sprechen zu können über all diese Dinge. Das hat Spaß gemacht. Ich sitze hier gerade sehr grinsend. Ich begann, wenn du dich erinnern kannst, das Gespräch mit einem brennenden Haus um mich herum und ich bin jetzt gerade hier ganz zufrieden und gut. Auf.
Ja, das freut mich. Mir geht's auch sehr gut.
Ja, schön. Ja, gut. Also dann vielen Dank dir fürs Vorbeischauen. Wir hören uns ja vielleicht mal wieder. Ich hätte super Lust, dir mal zu erzählen in einer zweiten Runde, wie es lief.
Ja.
Wenn dieser Auftritt passiert ist, um mal zu gucken, ne, nochmal durchzugehen, wo hätte ich vielleicht den Arm noch retten können? Mhm. Wo ging es bergab? Was war der Moment, wo ich wusste, ich sollte ganz langsam rückwärts zur Tür gehen oder so.
Das wäre eigentlich auch lustig, wenn man einfach mittendrin ganz langsam rückwärts rausgeht und dann sich hinfällt und so.
Ach, schön. Ja, also nochmal, vielen Dank dir und fürs Vorbeikommen, fürs Vorbeisprechen. Und
danke für die Einladung.
Ja, gerne. Vielleicht erwischen wir uns ja hier in einer zweiten Runde. Das würde mich sehr freuen.
Okay, ich mich auch. Ja, jederzeit.
Gut, cool. Dann bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Und das war's. Das war mein Gespräch mit Katjana Gerz. Ein wunderbarer Austausch, wie ich finde. Und auch euch nochmal ein großes Dankeschön fürs Zuhören, für Okay Cool unterstützen, ob es jetzt in Sternchenform bei iTunes ist oder bei Steady, ganz egal wo. Oder auch, wenn ihr einmal nur gute Laune bekommt beim Zuhören oder nachdenklich werdet oder denkt, Mensch, dieser Dom, ja, weiß ich auch nicht. Bis nächste Woche.